Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Der konkrete Anlass für das heutige Thema Dankbarkeit und ich würde das Thema erweitern wollen und die Qualität. Jetzt ist die Frage, wie man den Begriff fasst. Im achtfachen Pfad heißt er rechte Anstrengung. Ich finde, das ist sehr deutsch. Ich würde den Begriff eher übersetzen wollen mit die Qualität des Dranbleibens, die Qualität des Erforschens. Das sind für mich Begriffe, die stärker diesen spannenden Aspekt des Weges beschreiben und nicht diesen anstrengenden Aspekt des Weges. Aber natürlich ist Anstrengung auch dabei. Und der konkrete Anlass, wie ich auf das heutige Thema gekommen bin, war ein Klient von mir, der vor 2 Wochen mich angerufen hat und gesagt, ja, ob ich einen Kurs mache und so. Und ich habe gesagt, ja, Corona gibt keine Kurse. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es einfach zu wenig Leute gibt für Kurse im Moment, auch schon davor. Vor Corona und im Moment habe ich nichts geplant. Aber was ich ihm anbieten könnte, wäre ein Einzelcoaching. Ja, ungefähr zum gleichen Preis für den Kurs, aber halt über 6 Termine nur, so Pi mal Daumen. Ja, das interessiert ihn, das finde ich interessant und überhaupt, ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und beim ersten Termin ist natürlich ein bisschen so Anamnese, sich kennenlernen, ein bisschen hören, was ihn geführt hat, also was der Anlass war und so, und erzählte halt, ja, dass im Winter hat er irgendwie so eine Panikstörung gehabt, also hat Nächte lang wach gelegen, konnte nicht einschlafen, weil die Gedanken so gelaufen sind und so, konnte sich nicht beruhigen und dann kam Corona und dann ist es sozusagen ein bisschen abgeflacht. Und jetzt, wo das normale Arbeiten wieder anfängt, merkt er, dass es wieder zunimmt. Also dass sozusagen die Gedanken wieder mehr werden, die innere Unruhe wieder mehr wird und so. Und ja, und dann dachte ich mir, das passt gut. Also kann man sozusagen schwerpunktmäßig auf der Ebene innere Ruhe üben. Ja, also Bodyscan vertiefen regelmäßig und dass er einfach Handwerkszeug hat, um sich beruhigen zu können im nächsten Schritt, um sich ein bisschen das mit den Gedanken anzuschauen. Ja. Und das habe ich ihm so erklärt und dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, das ganze Ding funktioniert aber nur, wenn Sie jeden Tag eine halbe Stunde dafür sich Zeit nehmen. Alles andere ist nett, aber nicht effektiv. Und offensichtlich habe ich das sehr stark beharrt. Ja. Also habe ich ihm klar gemacht, dass es an ihm liegt, was es sowas bringt. Und wenn das für ihn im Moment nicht passend erscheint, dann macht die ganze Geschichte aus meiner Sicht auch keinen Sinn, weil immerhin ist es dann auch meine vergeudete Zeit. Ja. Also, wer weiß, wie viel Zeit ich noch habe. So. Und nein, ja, ich mache das schon und sehr interessant und überhaupt und ich brauche das und so. Ne? Und morgen hätten wir einen Termin gehabt. Heute kriege ich dann eine WhatsApp von ihm. Ja, er muss leider den Termin absagen. Weil er ist jetzt in der letzten Woche nur 2-mal zum Üben gekommen und er meldet sich wieder. Zack. Und dann dachte ich mir, das ist, glaube ich, bei vielen gewesen, also jetzt bei den Kursen, dass sie auf der einen Seite merken, sie könnten etwas für sich tun. Also diese Ebene gibt es immer, weil sonst würde man nicht zu so einem Kurs kommen. Und ein Aspekt der Geschichte ist noch der, dass er von seiner Frau geschickt wurde. So, seine Frau hat also vor 5 Jahren einen Kurs bei mir gemacht und hat dann gesagt, ja, dann geh doch mal zum Zechner und der kann dir vielleicht helfen. So, und die geschickten Leute sind eigentlich, die kommen 1 oder 2 Mal und das war's dann. So, also das kenne ich schon ein bisschen, das Muster. Aber ich dachte, er hat ein bisschen mehr Leidensdruck, aber offensichtlich nicht genug. Das heißt, es gibt so diesen Aspekt der eigenen Leiterfahrung, warum man sich überhaupt auf so einen Weg einlässt. Und dann gibt es aber eine Komponente, die offensichtlich notwendig ist, dass man dranbleibt. Und mir ist nicht ganz klar, was diese Komponente ist. Ist das das Ausmaß vom Leid? Ist es die Angst vor zukünftigem Leid? Oder was ist es so? Aber es ist auf der einen Seite, also ich glaube, es hat etwas damit zu tun, ja, ich weiß es nicht. Also ich denke, das ist in diesem Begriff rechte Anstrengung gefasst oder dranbleiben, dass es auf jeden Fall diese Qualität braucht, dass man weitermacht. Und ohne diese Qualität geht es halt nicht. Aber was es sozusagen dazu führt, dass Menschen dranbleiben oder nicht, das habe ich für mich noch nicht so richtig rausgefunden. Ich denke, ein Punkt ist die positive Verstärkung. Das heißt, dass man merkt, die Praxis tut einem gut. Ja, dass man merkt, mein Leben verändert sich in die richtige Richtung. Ich denke, das ist so eine positive Feedbackschleife, wo man dann motiviert wird, weiterzumachen und dran zu bleiben. Aber es braucht trotzdem noch diesen Kick mehr, dass man auch diese Regelmäßigkeit im Alltag schafft, dass man sozusagen die Anstrengung auf sich nimmt, sich jeden Tag hinzusetzen zum Beispiel oder regelmäßig in eine Gruppe zu kommen, weil das ist ja immerhin ein ziemlicher Aufwand, einmal die Woche. Und mir fällt dann immer dieses Sprichwort ein, ich glaube, das kommt aus dem christlichen Kontext, wahrscheinlich. Viele sind berufen und manche sind auserwählt. Kennt ihr das Sprichwort? Viele fühlen sich berufen und manche sind nur auserwählt. Keine Ahnung. So was, ne? Irgendwie. Aber so ungefähr. Und ich denke, da ist was dran. Also, ich will jetzt nicht mich rausreden auf Karma und frühere Leben oder so. Das erscheint mir zu einfach. Aber es ist. Es gibt einfach so. Ich weiß nicht, man kann es vielleicht gar nicht erklären, aber es gibt so Zusammenhänge, wo die Dinge einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stattfinden und man ist da zufällig und dann passt alles zusammen. So vielleicht. Also, wenn ein anderer Klient, der hat von sich aus, ist der auf mich gekommen, indem er gegoogelt hat. Und wollte was machen und fand das schon immer spannend, hat davor was zu Achtsamkeit auch Dinge gelesen und hat selbst eine sehr traumatisierte Vergangenheit. Also hat viel erlebt, viel schlimme Sachen auch erlebt. Und bei dem geht es von jedem Termin zu jedem Termin gibt es einen Schritt weiter. Also das ist toll, ihn da zu begleiten. Und ich denke, weil das habt ihr jetzt so angesprochen mit Lehrern und so. Natürlich gibt es die Funktion des Lehrers, keine Frage. Aber ich glaube, den wesentlichen Anteil macht man selbst. Ja, also das ist dieser Prozess, man hört Dinge und irgendwann macht es Klick und dann verändert es was bei einem. Und bei mir war das so, ich habe also oft die gleichen Teachings von vielen Lehrern gehört und das ging ein Ohr rein und das andere raus. Ich habe es gewusst, aber es hat nicht Klick gemacht. Und nach ein paar Jahren irgendeine Situation oder nochmal dasselbe, nach 100 Mal, ja, und auf einmal habe ich es verstanden und das hat was verändert bei mir. Und das Thema hatten wir auch schon mal, das war dass es bestimmte Begriffe gibt und man kaut lange drauf rum und irgendwann versteht man es oder versteht eine neue Ebene davon. Und das heißt natürlich auch immer, dass man diesen Aspekt dann besser ins eigene Leben integrieren kann. Ja, also zum Beispiel das Tanka von Samsara, wenn ihr euch daran erinnert, mit den 6 Bereichen. Ja? Und da gibt es von der klassischen Ikonografie, ist es so, dass meine Lesart ist ja, oder nicht meine, aber von Soga Rinpoche übernommene Lesart ist ja, dass es einfach 6 Daseinszustände beschreibt, die wir im Alltag erleben. Ja, also entweder getrieben sein, mehr Geld, 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 oder getrieben sein von Anerkennung oder einfach verletzend unterwegs sein oder man hat schon alles und muss nichts mehr tun, also so. Und das kann man, glaube ich, ganz gut in den Alltag anwenden, um immer wieder selbst zu reflektieren, in welchem Zustand ich im Moment mich befinde. Aber dann gibt es in der Ikonografie ein Element, was ich immer so ein bisschen nie so richtig beachtet habe. Was mir aber jetzt erst vor kurzem deutlicher geworden ist, was eigentlich die Funktion davon ist. Und zwar in jedem dieser Bereiche gibt es einen Buddha. Gibt es sozusagen einen Lehrer. Das heißt, die Lehre oder die Praxis passt für jeden dieser Bereiche. Und egal, wo man ist, man kann anfangen zu üben. Das heißt es eigentlich. Also, und es ist gar nicht so wichtig, was man eigentlich alles erlebt hat, sondern es ist wichtig, was man momentan daraus macht. Und da ist, egal wo man steht, offensichtlich dieser Ansatz passt für jede Situation oder in jeder Situation kann man darüber reflektieren, wie man diese Dinge anwenden kann. Also zum Beispiel dieses Getriebensein, da gibt es so viele Nuancen. Und auch bei mir jetzt, ja, was ich jetzt im Moment, sozusagen, wie sich jetzt im Moment meine Welt ordnet, also sozusagen im Kosmos der Briefmarken, ja, und das ist interessant, also die ganze Welt spiegelt sich in dieser Briefmarkenszene, ja, und auch psychologisch. Also ich erlebe in mir, im Kontext mit Briefmarken, viele Meditationszustände, würde ich jetzt mal, oder viele Zustände, die ich auch in der Meditation kennenlerne oder auch im Alltag. Also zum Beispiel Gier. Ja, also in WhatsApp schauen, nicht in WhatsApp, in Willhaben schauen oder in eBay schauen und dann schauen, gibt es da noch was? Ja, oder könnte ich noch was gebrauchen, obwohl ich so viele Briefmarken schon habe? Ja, also vollkommen unnötig eigentlich. Und trotzdem gibt es diese Neugierde, es könnte auch was dabei sein. Ja, und es gibt es gibt eine bekannte Sufi-Geschichte, die beschreibt genau diesen gleichen Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ich schon mal erzählt habe, mit Meister Nasruddin. Der sitzt vor einem riesen Korb mit scharfen Peperoni und isst eine nach der anderen. Ja, und jedes Mal, wenn er in eine reinbeißt und drauf kaut, kriegt er einen roten Kopf und die Tränen kommen raus, weil das Ding ist so scharf. Ja, und er nimmt die nächste und beißt wieder rein. Ja. Und die Schüler sitzen um ihn herum und staunen und irgendwann halten sie sich nicht mehr aus und fragen ihn, Meister, warum isst du diese ganzen scharfen Peperoni? Das tut doch jedes Mal irre weh. Also, und dir kommen die Tränen raus, kriegst du einen roten Kopf, deine Zunge muss ja Feuer brennen. Ja? Und der Meister schaut den Schüler an und sagt, ja, ich habe die Hoffnung, dass meine Süße dabei ist. das ist dieser Aspekt von Gier. Ja? Also es gibt so dieses Element, da könnte noch was dabei sein. Und schon ist man in diesem Radl drin. Das fand ich also interessant, ja, also, und dieser Mechanismus ist ja auf viele verschiedene Situationen anwendbar, aber im Kontext von Briefmarken fand ich das interessant, ja, oder man findet in dieser Briefmarkenszene, findet man alles Leute aus diesen sechs Bereichen, das ist interessant, ja, also es gibt diese Gierigen, die müssen sozusagen alles besitzen, ja, anhäufen und haben, haben, haben. Dann gibt es die Neidischen, ich sag mal die, oder nicht die Neidischen, aber es gibt so die Händler, ja, die einen versuchen offensichtlich immer wieder übers Ohr zu hauen, weil die kennen sich besser aus, was so ein Ding wert ist, man selbst hat wenig Ahnung und die wollen einfach Geld verdienen. Ja, für die ist das eine Ware. Ja, dann gibt es die Leute, die eigentlich schon alles haben und auf ihren Schätzen sitzen und das war's dann. Also, ja, und das sind so, also ich glaube, wenn man es schafft, diese skurrilen Konzepte in den eigenen Alltag zu übersetzen, ja, dann kriegt die ganze Praxis eine Tiefe. Dann hat es sozusagen eine Relevanz für unseren Alltag. Solange es nur hier in diesen Büchern bleibt und man irgendwelche komischen Konzepte nachbetet, glaube ich, ist das ganz nett, aber ja, es ist ein netter Zeitvertreib, so wie Briefmarken sammeln, ja. Hat in sich keine Relevanz eigentlich. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist wirklich, diese Tür zu finden, wo man erlebt, dass diese Praxis für einen im eigenen Alltag unterstützt. Dass sie hilft. Dass sie hilft, ruhiger zu werden, dass sie hilft, gelassener zu werden, dass sie hilft, die Dinge klarer zu sehen, bessere Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, das ist, und das ist ein Geschenk, offensichtlich. Das fällt nicht jedem zu, so wie ich das wahrnehme. Und deswegen glaube ich, gehört dieser Aspekt von Dranbleiben und Dankbarkeit irgendwie zusammen. Also es gibt so diesen Begriff Willpower, also Willensstärke auf Deutsch, der betont sehr stark den eigenen Anteil, der wichtig ist. Aber es gibt auch den anderen Anteil, der einem zufällt, wo einfach die Dinge gut zusammenpassen, denke ich mir. Und ja, also und deswegen glaube ich, ist für mich wirklich diese Begegnung mit so ganz unterschiedlichsten Lehrern, ja. Und ich glaube, man kann immer von unterschiedlichen Lehrern viel lernen. Ja, weil da sieht man, also was ist denen ihr Punkt, wie arbeiten die mit den Techniken, wie interpretieren sie bestimmte Aspekte. Und dadurch kriegt natürlich meine Sichtweise, wird auch voller. Und das fand ich auch immer bereichernd. Und trotzdem muss man diesen letzten Schritt dann selbst tun, sprich das, was man gehört hat, in die eigene Welt übersetzen. Sonst ist es Teil von irgendeinem Regal, schön eingeordnet, aber hat für das eigene Leben eigentlich wenig Relevanz. Und ja. Ja, und deswegen finde ich es toll, dass wir als Gruppe auch so eine Stabilität entwickelt haben. Ja, und das zeigt auch, dass diese drei Juwelen im Buddhismus, also sprich, und die Tradition, das machen wir eigentlich gar nicht, aber eigentlich beginnt jede buddhistische Meditation mit der Zuflucht. Also Zuflucht zum Buddha, Zuflucht zum Dharma und Zuflucht zum Sangha. Und ich denke, alle drei Elemente, wie immer wir sie interpretieren, sind aber ein wichtiger Punkt. Also Zuflucht zum Buddha ist nichts anderes, als dass wir in Kontakt kommen mit unserer inhärenten Gesundheit eigentlich, mit unserem Potenzial, mit unserer Buddha-Natur, so wird es im Buddhismus genannt. Aber ich sage, Jakam Trungpa hat es, also ein tibetischer Lehrer in Amerika, also schon tot, hat sich wirklich totgesoffen, ist betrunken in der Badewanne, also ist betrunken in der Badewanne ertrunken. Ist lange verheimlicht worden, weil das hat nicht in das Heiligenschema gepasst. Aber der war mal in Wien, hat einen Freund von mir erzählt, der ist auch schon gestorben, der Erich Skeletter, war der Begründer dieser Buchhandlung Octopus. Und Jakam Trungpa war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Wien und hatte dann so ein großes Glas Wasser, ja, vielleicht so, großes Glas Wasser. Und zumindest hat bei seinem Vortrag, zumindest hat jeder geglaubt, das war ein großes Glas Wasser. In Wirklichkeit war es Wodka. Ja, also er hat sozusagen das Zeug kügelweise offensichtlich so. Und aber er hat viel Übersetzungsarbeit jetzt vom Buddhismus in den Westen geleistet, hat eine eigene Universität gegründet, ein Europa-Institut, also eine staatlich anerkannte Universität in Boulder in Amerika. Also hat viel auf die Beine gestellt, war sozusagen so diese, mit dieser erste Generation, war aber ein schwerer Alkoholiker offensichtlich. Aber was ich sagen wollte war, er hat auch sozusagen damit experimentiert, originär oder buddhistische Begriffe in westliche Terminologie zu übersetzen. Und da finde ich diesen Begriff, Buddha-Natur ist sehr abstrakt, ja, wer ist Buddha und überhaupt und so, aber inhärente Gesundheit, das macht Sinn. Ja, dass wir an sich innerlich vollkommen in Ordnung sind, gesund sind. Und die Kunst jetzt darin besteht, diese ganzen Verdunkelungen aufzulösen, was es verhindert, dass wir unsere inhärente Gesundheit manifestieren. Und das finde ich, also macht für mich als Westler total Sinn. Und das meint eigentlich, zumindest jetzt in der verwestlichten Interpretation, Zuflucht zum Buddha. Das heißt, wir nehmen Zuflucht zu unserer inhärenten Gesundheit. Ja, wir erinnern uns daran, dass wir, egal wie schlecht es uns geht, in uns ein Teil gibt, der gesund ist. Das ist die Basis. Also wir müssen nichts hinzufügen, sondern wir müssen eher Dinge weglassen. Und einer meiner Lehrer, der Genro, hat immer gesagt, unser Problem ist nicht, dass wir zu viel wissen oder dass wir zu wenig wissen, sondern unser Problem ist, dass unser Kopf zu voll ist. Und das meint das jetzt auf einer anderen Ebene, aber das ist, oder die Japaner sagen, weniger ist mehr. Der zweite Aspekt von, also Zuflucht zum Dharma, da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie man das interpretieren kann, aber ich interpretiere es jetzt einfach mal als die Tools, die Techniken, die Tradition sozusagen an mir zu arbeiten. Also meine inhärente Gesundheit zu entdecken, zu erforschen. Die Meditationsmethoden, die Lehrer, die mehr Erfahrung haben, die ich fragen kann, die unterschiedlichsten Designs von Veranstaltungen, also laufende Gruppen, Seminare, was auch immer da gibt. Also diese Vielfalt von Möglichkeiten, die lebendig gehalten wurde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es sozusagen so eine lebendige Kultur gibt von Leuten, die auf diesem Weg einfach viel Erfahrung haben. Und ja, dass es nicht abgerissen ist, nicht tot ist, nur noch in Büchern gibt oder so, ja, wo dann jeder irgendwas hineininterpretiert, sondern dass es so ein Korrektiv gibt von Lehrtraditionen, sage ich jetzt einfach mal. Und der dritte Aspekt der Zuflucht, und das ist, ich glaube, in unserer egozentrischen Gesellschaft geht dieser Aspekt oft unter. Das heißt, der Bezug zum anderen. Martin Buber würde sagen, also vom Ich zum Du, glaube ich. Ja, das heißt, dass wir, also alleine eigentlich nichts sind, sondern dass wir nur in Gemeinschaft überleben können. Das wäre sozusagen das große Bild. Aber im Kleinen heißt das, die Praxis, wenn wir die Praxis nur für uns machen, ohne mit anderen im Austausch sein, ohne in einer Gruppe regelmäßig zu üben, ist es viel, viel schwieriger und kann sehr schnell in die Verengung führen. Also sehr schnell skurril werden. Ja, weil man entwickelt dann alle möglichen Fantasien und auch sehr schnell in die Einsamkeit kommen. Ja, weil man denkt sich, man ist der Einzige mit den Problemen, mit den Erfahrungen oder auf dem Weg zu sein. Und deswegen ist es offensichtlich, das dritte Element der Zuflucht ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Und das wird mir eigentlich erst so wirklich deutlich, also wenn viele benutzen Achtsamkeit als so ein Optimierungstool. Ja, also ich muss besser werden, ich muss mich besser konzentrieren, meine Effektivität muss besser werden. Ich muss mehr leisten und so. Und das ist aber nichts anderes als eigentlich die eigene Egozentrik füttern. Also noch größeres, stärkeres, tolleres Ich bekommen. Also das heißt nichts anderes als ich. Und ich denke, bis zu einem Punkt ist es okay. Aber wenn man nicht den Schritt zur Auflösung von dieser Egozentrik findet, sozusagen die Tür, wo es rausgeht, dann bleibt man in seinem Luftschloss, in seiner Isolation eigentlich hängen und wird skurril. Und also eines der Bücher, die ich lese, die ich angefangen habe zu lesen, ist so ein Nazi-Buch. 40er Jahren, 1940 oder irgend sowas. Und das ist so diese Geschichte der Welt, ja, aus nationalsozialistischer Sicht oder nationaler Sicht. Also ich weiß nicht genau, ob der bei der Partei war, aber es klingt ein bisschen so. Und, aber das Interessante ist, die haben so diesen eigenen Begriff der Volksgemeinschaft gehabt. Die haben offensichtlich sehr stark das Allgemeine interpretiert oder fokussiert. Und diese Art des Denkens gibt es bei uns offensichtlich gar nicht mehr so, sondern wir sind sehr auf uns selbst fixiert und das Gesamte kommt so ein bisschen aus dem Fokus. Wo ich jetzt nicht sagen will, dass wir jetzt wieder zurück zur Volksgemeinschaft sein gehen sollen oder so, aber ich glaube, die Balance zwischen uns und den anderen muss einfach stimmen, muss stimmig sein und man kann nicht nur auf sich schauen. Und das ist, glaube ich, heute nicht mehr so ein Thema, offensichtlich. Jeder will der Beste sein oder die Beste. Oder fühlt sich als Versager, weil er nicht mithalten kann. Das ist die andere Variante dann. Ja. Also deswegen glaube ich, ist wirklich Dankbarkeit auch für uns als Gruppe hier also ein wichtiger Punkt. So, jetzt glaube ich, bin ich mit meinen Themen für heute durch.